Transform EMN mit uns. Wie erleben Beschäftigte die Transformation der Autoindustrie? Welche Fragen bewegen sie und vor allem, wer unterstützt sie bei den anstehenden Veränderungen? Das sind die Themen unseres Podcasts. In dieser Folge sprechen wir mit Klaus Mertens darüber, welche Herausforderungen für die Beschäftigten bestehen und wo sie ihre Unterstützung kriegen. Wir, das sind Benedikt Rösch und Silvia Stieler vom IMO-Institut, die in der europäischen Metropolregion Nürnberg in einem Projekt die Transformation der Zulieferindustrie begleiten und vor allem hier eben die Beschäftigtenperspektive im Blick haben. Und unser Weg hat sich schon mehrfach mit Klaus Mertens gekreuzt, der sich ganz stark mit der Gestaltung der Transformation auseinandersetzt. Klaus, an dich auch ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns auf das Gespräch. Und vielleicht kannst du jetzt zum Anfang kurz noch mal was zu dir sagen und dazu, warum wir die Transformation gestalten müssen.
Ja, hallo erstmal. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Name ist Klaus Mertens. Man hört, bin ich kein Funke. Ich komme aus dem Siegerland und mache da eigentlich schon mein ganzes Leben lang Transformationsprozesse mit. 2 Jahre vor meiner Geburt hat das letzte Erzbergwerk zugemacht. Dann hatten wir in den 90er Jahren dann die Stahlkrise und mit der bin ich dann groß geworden. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin bei der ZF gelandet, weil ich dachte, ach, Automobil gefahren wird immer. Und jetzt hecke ich genau da wieder in einem industriellen Transformationsprozess und kann viele Erfahrungen, die wir in den 90er Jahren in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, in den Freistaat und in die Automobilindustrie transferieren.
Okay, danke. Hallo auch nochmal von mir. Klaus, ich habe den Eindruck, dass man viel darüber hört, was die Transformation für die Unternehmen bedeutet und wo da sozusagen die Herausforderungen sind. Um die Beschäftigten ist zumindest mein Eindruck, geht es immer erst, ich will jetzt nicht sagen, wenn es zu spät ist, aber wenn es um Beschäftigtenabbau geht, dann geht es da um Beschäftigtenthemen. Aber jetzt so schon früher mal so ganz allgemein, wo siehst du denn eigentlich die Herausforderungen für Beschäftigte in der Transformation?
Na, zunächst mal sind im Kapitalismus ja Beschäftigte und Unternehmen irgendwie auch aneinander gekettet. Und jede Veränderung, die die Unternehmen mitmachen müssen, Technologiewandel, prozessual anders aufstellen und so weiter, trifft natürlich auch die Beschäftigten. Und wir haben es ganz besonders 2016 bei uns am Standort gemerkt, wo 1600 Arbeitsplätze in der Stoßdämpferproduktion zur Disposition standen und wir damals schon mutig auf das Thema Elektromobilität gesetzt haben und dann viele hundert Kolleginnen und Kollegen in eine neue Montage gesteckt haben, von einer Stoßdämpfermontage in die Montage von Elektromotoren. Und diese Veränderungsprozesse heißen natürlich neuer Kompetenzerwerb, neue Ecosystems, sagt man auf Neudeutsch, also neue Umwelten in eine neue Halle. Und von daher wird den Kolleginnen und Kollegen in solchen technologischen Veränderungsprozessen auch schon ganz schön viel Veränderungsbereitschaft abverlangt. Und vor dieser Herausforderung stehen die Beschäftigten. Und anders als viele Leute auf der Kapitalseite, die sich mit Dividenden und Vermögen haben unsere Leute meistens nur ein Arbeitseinkommen. Und diese Arbeitseinkommen sind natürlich in den Veränderungsprozessen, die vor uns stehen, riskant, weil Arbeitslosigkeit tot. Und von daher haben wir auf der einen Seite, müssten wir ganz viel Veränderungsbereitschaft in den Belegschaften haben und auf der anderen Seite essen Angst, Seele auf, weil die Leute merken, auch gerade in der Automobilindustrie, wo überall mit Arbeitsplatzabbau gedroht wird, dass ihr kleines bisschen Wohlstand gefährdet ist. Und da bestehen die Herausforderungen auf der einen Seite, auch für uns als Interessensvertretungen, auf der einen Seite für die Sicherheit im Wandel. Ihn hat ja schon mal ein Bundesarbeitsminister Neuer-Plüm gesagt hat. diese Sicherheit im Wandel herzustellen, um damit dann auch für eine größere Veränderungsbereitschaft zu sorgen. Und da kommt dann hinzu, dass wir auf der einen Seite eigentlich objektiv wissen, dass jede Veränderung im ökonomischen System im 21. Jahrhundert nur eine ökologische sein kann. Das heißt, dieser ganze TIS funktioniert nur, wenn wir Nachhaltigkeitskriterien einhalten. Und auf der anderen Seite wird in vielen Teilen der Belegschaften dieses Thema sozial-ökologischer Umbau immer noch als ein spinnertes Mittelschichtsprojekt von Lehrern und Sozialarbeitern gesehen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch viel mehr Verständnis erzeugen, um zu sagen, dass dieses Thema ökologische Transformation der Wirtschaft der einzige Erfolgspfad ist, den wir in Deutschland gehen können. Vielleicht soweit erst.
Okay. Das heißt sozusagen, also du siehst schon sozusagen grundsätzlich eine Veränderungsbereitschaft, aber eben sozusagen auch die Gefahren, wo man sozusagen auch Unterstützung braucht.
Na, da sind ja die Firmen oder viele Unternehmen tun sich damit ja selber schwer. Weil wenn wir jetzt gucken, jetzt hat man mal ein bisschen Gegenwind und schon wird die Renaissance des Verbrennungsmotors ausgerufen, weil das eben auch auf der Seite der Unternehmen wenig Veränderungsbereitschaft ist. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Branche 20% Überkapazitäten haben und haben in den Konzernen, insbesondere bei den Herstellern, viel Geld verdient in den letzten Jahren. Wieso überlegt man nicht, was man mit den 20% Überlast, mit all den Maschinen, den Schweißanlagen, den Pressen, den Fräsen und so weiter anderes produzieren könnte, was wir an Produkten, die die Welt braucht. So, und diesen innovatorischen Geist, wo ist die Innovation? Wo ist ein neuer Markt? Wo kann ich mir mit einem speziellen Feature einen Markteintritt organisieren? Das ist das, was ich an vielen Ecken nicht vermisse und wo wir uns aber aufstellen müssen. Wenn wir Beschäftigung sichern wollen, kommen wir über Konversionsdebatten. Das heißt, was kann ich mit dem Maschinenpark, der da ist, anders bauen, nicht herum?
Ja, das ist interessant, weil sagen, also das hat man ja auch gehört, dass es ja auch sagen, also nicht nur Veränderungsbereitschaft gibt, sondern bei vielen Beschäftigten sogar eigentlich Lust drauf oder den Willen, sozusagen eher nachhaltige und oder Produkte für die ökologische Transformation herzustellen. Was können die Beschäftigten denn dazu beitragen?
Ich glaube, die Beschäftigten kennen ihre Fabriken und ihre Abläufe in den Büros und Werkstätten eigentlich mit am besten. Das heißt, diese Kompetenz, diese Alltagserfahrung in moderierten Prozessen zu erfassen, für Verbesserungspotenziale zu nutzen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Pfad. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ja durchaus bereit im persönlichen Gespräch, weil organisational sind wir durch die vielen Matrix-Organisationen, in denen wir insbesondere in den Konzernen leben, ist im Laufe der Zeit, glaube ich, viel Wertschätzung verloren gegangen für dieses Alltagswissen, die Alltagserfahrung, die Ideen und Anregungen der Kolleginnen und Kollegen. Und dieses wiederzubeleben, den Menschen eine Stimme zu geben, beziehungsweise den Menschen auch Gehör zu schenken, das wäre eine Aufgabe, die in der Transformation ganz, ganz wichtig ist. Da wären zum Teil die HR-Abteilungen gefordert mit Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, aber eben auch jede einzelne Führungskraft, die auf ihr Team zugehen muss und sagen, hört mal zu, was machen wir denn heute? Worüber denken wir denn nach? Welche Ideen habt ihr?
Und passiert da auch schon was oder siehst du da eher sozusagen, dass da noch gar nichts oder passiert oder ist es nur zu wenig?
Ich glaube, es ist zu wenig. Und wir haben uns nach einer Phase Anfang des Jahrtausends, Ende der 90er, wo wir über teilautonome Gruppenarbeit und Beteiligungsorientierung, Partizipation, Ideenmanagement und was auch immer gesprochen haben, haben wir uns zurückentwickelt in eine Expertengläubigkeit, die auch oft genug eine Beraterinnenhörigkeit ist. Das heißt, man nimmt das Alltagswissen der Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr ernst, sondern hat die Boston Consultings, McKinseys und wie sie alle heißen dieser Welt, die dann die Firma retten sollen mit ihren klugen Ideen und Datenbanken. Und da, glaube ich, brauchen wir ein gesundes Rollback hin zu mehr Beteiligungsorientierung. Könnte auch jede Menge Geld sparen.
Okay. Und wo gibt's, siehst du dann Unterstützungsbedarf für die Beschäftigten in dem Zusammenhang?
Naja, also ich meine, erinnern wir uns an uns selber. Wir haben unser Alltagswissen und rufen dieses Alltagswissen immer situationsbezogen ab. Und in einen Prozess zu kommen, dieses Alltagswissen und unsere Reaktionen auf Anforderungen aus der Umwelt zu reflektieren und zu strukturieren, machen die wenigsten von uns freiwillig, sondern all dieweil in moderierten Prozessen. Und genau diese Moderation, diese Hilfestellung, dieses auch frei und Zeiträume schaffen, in denen man reflektieren kann. Und da Struktur reinzubringen, vielleicht mit klugen Nachfragen auch Pfade aufzuzeigen. Das halte ich für eine der wichtigsten Hilfestellungen, die gerade geleistet werden können. Weil wenn ich mir überlege, wir haben bei mir am Standort 9000 Leute, die alle ihr Alltagswissen 8 Stunden am Tag in diesem Standort machen. Und da einen Prozess aufzusetzen, wo ich mit denen ins Gespräch komme, deren Ideen aufnehme, denen die Freiräume zum Reflektieren gebe und zum Sortieren, dann glaube ich derzeit nicht, dass man das mit Bordmitteln machen kann. Weil ja überall auch, weil der muss ja zwischendurch auch was produziert werden. Und hier und da ist auch operative Hektik. Also braucht man da auch externe Unterstützung. Deshalb wollte ich das eben auch nicht als pauschale Schelte über McKinseys oder Boston Consulting verstanden wissen, sondern eher als einen Punkt, wieso ist man von dieser Beteiligungsorientierung weggegangen zu einem Experten-Kaizen, Expertenprozess, vor allem die, ja, und der ist halt nicht immer förderlich.
Wenn ich mal zwischenfragen darf, du hattest ja gesagt, eben externe Unterstützung. Mir fällt ein, dass es ja, also dass man so eine Phase der Kurzarbeit dafür nutzen könnte. Das ist ja aber schon sehr, sehr spät, wenn ein Unternehmen in Kurzarbeit ist, sondern es müsste ja früher gehen. Was
Ja.
wäre denn da möglich oder welche Akteure könnten denn da unterstützen?
Naja, nun bin ich ja zu Gast bei Akteuren in diesem Transform-Metropolregion-Projekt. Und was mir immer vorschwebt, ist, ihr könnt die Unternehmen und die Kolleginnen und Kollegen entlang der regionalen Wertschöpfungsketten organisieren. Weil, wenn ich zum Beispiel dieses unterfränkische Area nehme, bei uns finden 70% der Wertschöpfung auch in unserer Lieferkette regional statt. Aber es gibt keinen strukturierten Dialog der Beschäftigten entlang dieser Lieferketten. Und von daher finde ich diese Transformationscluster sehr, sehr wichtig und würde in einem nächsten Schritt gucken, ob man nicht entlang der Wertschöpfungskette gucken kann, wo liegt da Zukunft. Weil wir zurzeit auch so eine Kannibalisierungsdebatte bei den Großen, was kann man insourcen und so weiter, und unterschätzt völlig, welche Kompetenz sich teilweise über 20 Jahren bei den Zulieferern aufgebaut hat. Und ich glaube, die externe Unterstützung könnte tatsächlich darin bestehen, die Leute entlang der Wertschöpfungskette zu organisieren und in Austausch miteinander zu bringen.
Auch bei den Beschäftigten, also auch Beschäftigte. Also den Ansatz finde ich
Nein.
ganz reizvoll. Ich grübel noch gerade so ein bisschen, wie man Beschäftigte da zusammenholen kann,
Ja,
aber
also ich sag mal, wenn ich
ist.
jetzt im automobilen Bereich komme, da wissen die Kolleginnen und Kollegen in der Regel, wer ihnen zuliefert. 80, 90% der Leute kommen aus der Metallindustrie und haben im besten Fall auch einen Betriebsrat. So, und ansonsten muss man dann vielleicht auch einfach mal vor das Werktor stellen und sagen, hört mal, wir wollen mal gucken, wer hängt denn hier alles an der Automobilindustrie? Wer hat Interesse an so einem Workshop, wenn die einfach tariflich nicht gebunden, keinen Betriebsrat haben oder so? Da müsste man sich ein bisschen was einfallen lassen. Aber ansonsten hilft die IG Metall da sicherlich gern.
Genau, einer unserer nächsten Gesprächspartner.
Genau. Vergangenen und nächsten Gesprächspartner.
Ja, weil ich meine, man unterschätzt das sehr häufig, dass sich, also man redet ja immer von globalisierten Wertschöpfungsketten und. Aber ganz viel findet in der Region statt. Ich transportiere keine Papierverpackungen über 4000 Kilometer. Und wo gewachsene Strukturen sind, sind gewachsene Strukturen.
Ja, spannend. Also ich hätte jetzt sozusagen bei einem beteiligungsorientierten Ansatz dann schon immer sozusagen eher sozusagen die einzelbetriebliche Perspektive sozusagen im Kopf gehabt, sozusagen, dass man sagen, wie man auf der Ebene was macht. Aber natürlich auch sehr spannend, sozusagen entlang von Wertschöpfungsketten beteiligungsorientiert Transformation zu gestalten.
Ja, weil die Leute in der Fabrik haben ja immer auch mit den Vorprodukten zu tun und könnten da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben. Und die Wertschöpfungskette Mobilität geht ja weit über die metallene Wertschöpfung hinaus, sondern schlussendlich fahren ja die Busfahrer und Fahrerinnen mit den Stoßdämpfern, die wir für Busse bauen, ihre Busse. Und wir haben es mal in einer Tarifauseinandersetzung der Busfahrerinnen gemacht und sind dann mit einer IG Metall-Delegation hin und sind mit denen ins Gespräch gekommen, auch über unsere Produktwelten und was sie sich anders wünschen. So, und das war auf der gewerkschaftlichen Ebene ein Face-to-Face-Kontakt, wo man sich ausgetauscht hat. Wo man, denke ich, wenn wir über Transformation auch reden, wir werden ja wahrscheinlich nicht alle Beschäftigten in der Metall- und Automobilindustrie halten können, sondern wir müssen auch gucken, wo in der Region ist denn noch Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen sonst da? Braucht die Region. Deshalb ist der Austausch mit der Industrie- und Handelskammer, mit den Handwerkskammern, auch mit den Kirchen, mit den Naturschutzverbänden in so einer Gegend, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Um zu sagen, an der Wertschöpfungskette Mobilität. Weil der österreichische Verkehrsbund hat mal eine Analyse Beschäftigungswirkung an der Mobilitätskette gemacht und hat dann auf einmal auch gesehen, das stimmt, Fahrradwerkstätten. Also Sachen, an die unser eins eher weniger denkt, weil wir immer in industriellen Maßstab denken. Aber wer sagt denn, dass sich die Leute nicht mit Serviceleistungen an der Wertschöpfungskette selbstständig machen können? Und da ist, glaube ich, Ja, da ist die Wertschöpfungskette und halt eben mal ein bisschen überbetrieblich gucken, über den sogenannten Tellerrand hinaus, immer eine gute Einladung auch zum Weiterdenken.
Das ist natürlich auch nochmal auf jeden Fall eine Dimension, die man unbedingt mitdenken sollte, sozusagen. Also die Perspektive von den Beschäftigten, also auch Beschäftigung innerhalb des Mobilitätssektors und nicht sozusagen immer nur sozusagen vom Betrieb her denken, aber trotzdem sozusagen dann noch beteiligungsorientiert, dass sagen Menschen auch eine Perspektive finden können, die für sie passt.
Ja,
Also sagen,
und
genau
dann
das.
auch in der technologischen Auseinandersetzung. Ein alter Vorstandsvorsitzender von uns hat immer gesagt, entdecken Sie das physikalische Prinzip hinter Ihrem Produkt. Und dann war lange Zeit bei uns das Thema Schwingungsentkopplung. Das haben wir sowohl mit Stoßdämpfern gemacht, als auch mit Kupplungen und Zwei-Massenschwungrädern. So, und dann haben wir uns in der Krise 2008, 2009 hingesetzt mit Führungskräften und haben überlegt, Schwingungsentkopplung, wo taucht die denn da draußen noch auf? Und das hat länger gedauert, die Menschen von diesem Auto und von dem konkreten Produkt hin zum physikalischen Prinzip zu führen, aber dann waren da alle Schleusen auf. Da ginge dann schon sehr konkret, ob man denn nicht CDC-gedämpfte Rollatoren als dem Verkehrsmittel der Zukunft braucht und welchen Service man denn an die Rollatoren dann schrauben kann und, und. Ich will damit nur sagen, wenn man sich auf die physikalischen Grundprinzipien seiner Produkte bezieht und eben nicht konkret aufs Produkt, dann tun sich da Welten auf, wo man die 20% Überlast, die wir in der Branche haben, auch anders hin entwickeln kann. Weil ich fände es fürchterlich schade, wenn die Fabriken mit all den Maschinen, die da stehen, dann einfach so auf den Schrott landen würden. Sondern da stehen ja auch Werte. Da stehen Menschen, die die Maschinen bedienen können. Und ob die da einen Rollator mitmachen oder ein SUV, ist denen schlussendlich wurscht. Aber dass das irgendwie weitergeht. Und dazu braucht man viel Kreativität.
Und es ist ja gerade so in unseren Diskussionen, finde ich, dass diese Industriearbeitsplätze so ein ganz wichtiges Element im Arbeitsmarkt sind, dass die erhalten bleiben, dass da das Risiko ist, was jetzt verloren geht, kriegen wir hier nicht mehr an Industriearbeitsplätzen. Und es gibt ja die Leute, die da arbeiten wollen, weil es
Ja,
zu ihnen passt.
da bin ich jetzt, guck mal, wir haben in Bayern stellt die Automobilindustrie 7% an den Beschäftigten. So. Jetzt ist 7% schon ein Wort, aber ist jetzt noch nicht die wilde Wutz. Sondern wir können halt auch gucken, wo ist der Maschinenbau, wo ist die Baumaschinenindustrie und. Das heißt, dieser Mythos von der Automobilindustrie als Schlüsselindustrie, da muss man dann vielleicht auch nochmal gucken, gerade wenn es um Beschäftigte. Es gibt andere Industrien, die vielleicht zukunftsfähiger sind. Warum haben wir in Deutschland keine Fahrradindustrie mehr? Wir haben Manufakturen, die Fahrräder herstellen für ganz viel Geld, aber wir haben keine Fahrradindustrie mehr. So, das heißt, wenn ich über CO2-Footprint und so weiter nachdenke, macht das Sinn, die Fahrradrahmen aus Südostasien hier rüber zu karren oder können wir die Fahrradrahmen nicht auch hier wieder zusammenlöten? In sicherlich automatisierten Prozessen. Und darüber muss man nachdenken. Vor allen Dingen, weil wenn man immer, wenn man sagt, irgendwie, nee, das ist hier nicht wettbewerbsfähig herstellbar, wir werden unter ökologischen Aspekten mit höheren CO2-Preisen konfrontiert werden. Und das sind nicht nur wir Deutschen im Export, sondern auch all die Leute, die aus Asien oder Amerika nach Deutschland exportieren wollen, weil die CO2-Bepreisung ist weltweit verabredet. Also müssen wir oder können wir auch überlegen, unter welchen Bedingungen ist eine Fahrradindustrie in Deutschland wieder machbar?
Genau, oder auch andere
Ja.
Industrien. Du hast ja auch, du hast die Busfahrer schon angesprochen. Eine Mobilitätswende oder eine Verkehrswende braucht ja auch Produkte. Da braucht ja nicht nur sozusagen die Dienstleistung, sondern es braucht trotzdem weiterhin Mobilitätsträger, Busse,
Ja.
Straßenbahnen und so weiter. Die müssen ja auch produziert werden.
Und die müssen ja auch anders sein. Weil zurzeit haben wir vorzugsweise die großen Busse, auch im innerstädtischen Verkehr. Was noch damit zu tun hat, dass der öffentliche Personennahverkehr meistens über die Schulbusverkehr finanziert ist. Wenn wir aber sagen, die sollen höher getaktet sein oder kürzer getaktet sein, und wir immer weniger Schüler haben, dann müssen die Busse kleiner werden.
Stimmt dann.
So. Genau dasselbe gilt auch für Straßenbahnen oder für den regionalen Nahverkehr auf Schiene gebunden. So, und da entsteht, zumindest mal bis man einen Grundbestand hat, mit dem man denn genau den Linienverkehr organisieren kann, entsteht erstmal ein Boom, weil die Dinger gebaut werden müssen.
Genau, bei den Straßenbahnen sind es ja auch die flexibleren Lösungen, die man braucht. Stoßzeiten, lange Züge fahren, dazwischen mit einem guten Takt dann kleine Züge. Das ist ja
Ja,
teilweise vieles,
das
das
sind
man das
dann die
wollte mit
Sachen.
dem.
Brauche ich große Züge oder muss ich die kleinen Züge dann mit verketten können? Und wo hilft dann die Erfahrung, die wir im autonomen Fahren auf der Straße gemacht haben, auch auf der Schiene? Und da muss man mal quer durch die Branchen denken und auch quer durch die Produktwelten.
Und taugt das denn in dem regionalen Ansatz? Also wäre die Metropolregion oder Franken so eine regionale Größe, die das machen kann? Oder müssten wir da größer denken? Wobei es sicher die Diskussion dann erschwert, wenn wir größer werden.
Na, interessant ist an dem Fränkischen ja, wir haben keinen Automobilhersteller im Fränkischen. Aber wir haben im Fränkischen überdurchschnittlich viele Zulieferer, die im Schnitt alle etwas größer sind wie die anderen Betriebe. Das heißt, wir haben hier Kompetenzzentren. Dazu haben wir in Nürnberg, Würzburg, Coburg, Schweinfurt haben Hochschulstandorte von Weltrang. Bamberg. Haben beispielsweise in Coburg auch einen Lehrstuhl für Produktdesign. Warum machen wir nicht da Forschungstransfer und gehen mit den Produktdesignern, den Belegschaften und den Kompetenzen in den Zuliefererfirmen hin und sagen, nachhaltige Mobilität nach der Eisenbahn, die von Fürth nach Nürnberg gefahren ist, ist für eine nachhaltige Mobilität im 21. Jahrhundert wieder Franken, der Leuchtturm, das Schaufenster. Und ich denke, das wäre auch das wär eine Vision für dieses Fränkische, wo man auch die regionalen Akteure mobilisieren kann, wo wir im Zusammenspiel von Hochschule, Wirtschaft, Gewerkschaften, anderen gesellschaftlichen Akteuren so Themen auch bespielen könnte. Weil ob das die ZF in Schweinfurt ist, der Bosch in Bamberg oder Brose in Coburg, wir haben alle große Zulieferer, die in den nächsten Jahren Beschäftigung zur Disposition stellen werden oder schon gemacht haben. Also da denke ich, also sehe ich auch Erfolgsaussichten. Wenn man jetzt Kreativität und Mut zusammennimmt und sich da auf den Weg macht. Ansonsten fahren wir vielleicht alle nach Chengdu in China und dann sagen die, wie so ein Leuchtturm nachhaltige Mobilität aussieht. Weil dieses ganze China-Bashing, was zurzeit wieder betrieben wird, die haben sich halt vor 15 Jahren auf den Weg gemacht, ihre Mobilität nachhaltig zu machen. Und ziehen da durch.
Ja, ziehen das durch.
Genau, aber du sagst, dass man muss es sozusagen machen, bevor es sozusagen zu spät ist, solange man Kapazitäten hat, solange man noch Ressourcen hat, solche Entwicklungen in Gang zu setzen und nicht erst sagen, wenn es dann zu
Ja.
spät ist.
Ich empfehle jedem immer nur die Beschlüsse des Parteitags der KP Chinas von 2003 genauer anzugucken. Da haben die ihr industriepolitisches Programm für die kommenden Dekaden festgezurrt.
Ja.
Und alle, die gedacht haben, naja, Blödel, was die war, die haben das sehr konsequent durchgesetzt. Aber ist ja kein Hinderungsgrund, dass wir, und ich
Ja.
sage irgendwie, das ist auf der einen Seite ist das für die Exportnation natürlich sehr schwierig. Nicht mehr Exportweltmeister und wir müssen uns andere Grundlagen geben. So, und das heißt, wir können überlegen, Europa. Gehen wir mal von Europa als Markt aus. Wo sind die Produkte, die wir bislang importiert haben, die wir wegen CO2 und was weiß ich wieder vor Ort machen müssen? Welche sind wettbewerbsfähig denn hier in Deutschland darstellbar? Dann machen wir die wieder selber. Fahrräder, Kinderwagen, alles sowas. Rollatoren. Nur um bei dem Mobilitätsthema zu bleiben. Ja.
Ja, das heißt, da müssten wir die Exportstatistik mal durchforsten, was so an Produkten reinkommt und die dann und da dann überlegen, was kann hier gemacht werden.
Genau. Weil, also ich sehe, also ich bin ansonsten eher ein optimistischer Mensch, deshalb fände ich so ein Projekt oder so ein Ansinnen, Franken als Leuchtturm nachhaltiger Mobilität im 21. Jahrhundert ja auch so. Aber wenn uns da nicht in den nächsten Jahren wirklich der Move gelingt, dann sehe ich hier wirklich schwarz. Dann haben wir nicht nur den Klimawandel an der Backe, sondern auch keine industrielle Zukunft.
Ja, Franken als Leuchtturm nachhaltiger Mobilität im 21. Jahrhundert. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben in einem sehr breiten Podcast jetzt sagen auch darüber geredet, wie wir da hinkommen. Wir haben gehört, wir brauchen eine beteiligungsorientierte Konversion, um die 20% Überkapazitäten, die wir in der Automobilindustrie haben, zu nutzen, um Produkte für die sozial-ökologische Transformation und für die Mobilitätswende herzustellen. Wir müssen uns damit abfinden, mit dem Gedanken, nicht mehr Exportweltmeister zu sein, aber dafür Vorreiter in der sozial-ökologischen Transformation. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.